God, Elohim Echad,
one world,
Olam Echad,
one people,
Betam Echad,
only one love,
Ahava Echad.
Let's hold hands and stand as one for the sake of peace.
Shalom.
Shalom.
Salam.
Radio Shalom, eine Sendung über jüdisches Leben in Thüringen und aller Welt. Informationen zu Veranstaltungen, Büchern und Filmen, Reportagen, Interviews und viel Musik.
איך גן עדן הפך לגהנום איך שלום הפך להיות מחלף באיילון אני נושא את הידיים לאלוהים בשמיים המציאות שפה הפכה להיות חלום בלהות עוד זולגות הדמעות וכבר עוברים הלאה מלחמות בין האנשים שלא רואים הלאה חושבים שנלחמים בשם אלוהים
Jeden vierten Donnerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr Radio Shalom bei Radio Frei
שלושת הדתות הכי גדולות באות מכאן ובמקום שנהפוך אותו גן עדן עלי אדם מה הופכים אותו לשדה מלחמות? די, מספיק לראות, בוא נתחיל להאזין ואת הנוער במסר הנכון להזין תבין, במילה אחת חבוי הפתרון סלם, פיס, שלום, וזה נכון
Willkommen zur Juli-Ausgabe von Radio Shalom. Am Mikrofon ist Lutz Balzer. Sommerzeit ist Reisezeit. Deshalb möchte ich heute einige Tipps geben, wo man auf jüdisches Leben trifft oder wo es dieses einmal gab. Fast hielt man die jiddische Sprache nach der Shoah für untergegangen, jedoch orthodoxe Juden in Israel und Amerika sprechen sie noch heute. Aber auch andere Menschen, sogar Nichtjuden, interessieren sich für diese Sprache und besuchen den Jiddisch Sommer Weimar, der vor 2 Wochen begonnen hat und noch viele interessante Veranstaltungen verspricht. In der Leseecke bespreche ich heute das Buch »Weit war der Himmel über Palästina« von Avi Primor. Musikalisch geht es jetzt ganz sommerlich zu mit einer Melodie aus Abrahams Garten, das ist der Name der israelischen Gruppe Bustan Abraham.
Thank you.
Kürzlich war ich zu einer Bat Mitzwa-Feier eingeladen und suchte nach einem passenden Lied. Einige Hörer haben vielleicht schon von einer Bar Mitzwa gehört. Das ist der Tag, an dem ein 13-jähriger Junge im religiösen Sinne volljährig wird. Bar Mitzwa heißt Sohn des Gebotes, denn von nun an ist er für seine Handlungen verantwortlich. Ebenso verhält es sich für Mädchen, die diesen Tag die Bat Mitzwa, Tochter des Gebots, allerdings schon mit ihrem 12. Geburtstag begehen. Für Jungen beginnt damit auch das Recht und die Pflicht, aus der Tora zu lesen. Dafür sollen 10 jüdische Männer anwesend sein, der Minyan, dem er nun zugerechnet werden kann. Für Mädchen kann es in liberalen Gemeinden ähnlich sein, in traditionellen und orthodoxen Gemeinden bleibt diese Aufgabe Männern vorbehalten. Deshalb muss der Kandidat zuvor bei einem Rabbi oder Kantor Unterricht nehmen, um den entsprechenden Tora-Abschnitt fehlerfrei vortragen zu können. Das ist nicht ganz einfach, denn in der Tora fehlen in der hebräischen Schrift die Vokalzeichen. Eine echte Herausforderung, zumal der Text auch noch gesungen wird. Die festliche Lesung erfolgt am Schabbat nach dem Geburtstag in der Synagoge, wo neben der Gemeinde natürlich auch viele Familienangehörige und Freunde anwesend sind. Nach der Lesung werden unter großem Jubel Süßigkeiten geworfen, denn das soll Glück bringen. Aber nicht alle Juden sind religiös, vergleichbar mit Jugendlichen, die nicht an einer christlichen Konfirmation teilnehmen, sondern Lebenswende oder Jugendweihe feiern. Das gibt es zwar im Judentum nicht, aber gefeiert wird trotzdem. Auch hier werden Reden gehalten, der Bat Mitzwa wird Glück und Segen gewünscht, es wird gegessen und gesungen und nun habe ich auch ein passendes Lied gefunden, Kanfei Ruach. Der Text bedeutet, Menschenkind, steige empor, denn du hast gewaltige Kraft. Du hast Flügel des Geistes, Flügel von mächtigen Adlern. Verleugne sie nicht, damit sie dich nicht verleugnen. Suche sie, Menschenkind, und du wirst sie sogleich finden. Wir hören eine Aufnahme mit der israelischen Band Or Zion. Flügel des Geistes, Kanfe Ruach, mit der Gruppe Orzion. Wie versprochen werden wir jetzt auf Reisen gehen, um jüdisches Leben aufzuspüren. Die Richtung ist egal, denn wir können überall fündig werden. In großen Städten gibt es fast überall ein jüdisches Museum, das entweder in einer Synagoge oder einem entsprechenden Gebäude untergebracht ist. Ich erwähne Wien, Budapest, Amsterdam, Prag, Warschau, Krakau, Vilnius oder Riga. Das ist nur eine kleine Auswahl. Aber nicht jeder Urlauber fühlt sich im Gedränge der Großstädte wohl, die inzwischen fast alle unter der Touristenflut leiden. Es gibt Alternativen, zum Beispiel die polnische Stadt Wrocław, zu Deutsch Breslau, die mit der frisch sanierten Synagoge zum Weißen Storch aufwarten kann. Darin ist eine Ausstellung von Judaica untergebracht und im Innenhof gibt es ein sehr gemütliches Café. In Krakau gibt es zwar viele Synagogen, fein restauriert und mit Ausstellungen und Klezmermusik angereichert, aber eben mit einer Flut von Besuchern, die auch das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz auf angebotenen Touren besuchen. Bewegt man sich etwa 50 Kilometer südöstlich, kommt man in die Stadt Novi Sonj, deutsch Neusandes, wo es eine restaurierte Synagoge gibt, die nur selten genutzt wird, denn eine Gemeinde gibt es nicht mehr. Aber es gibt ein Museumsstädtel, das sehenswert ist und die ehemalige Lebensweise und Berufe der jüdischen Bevölkerung darstellt. Auf dem jüdischen Friedhof von Sonj ruht der berühmte Rabbi Chaim Alperstam. Juden aus aller Welt kommen noch heute, um sein Grab zu besuchen. Bente Kahan ist eine Interpretin jiddischer Lieder, die sich um die Stiftung zur Restaurierung der Synagoge in Wrocław verdient gemacht hat. Sie singt ein Lied des legendären Schöpfers jiddischer Lieder aus Krakau, Mordechai Gebirtig, der 1942 auf offener Straße von deutschen Soldaten erschossen wurde. Wir hören Bente Kahan mit dem Lied von dem goldenen Land.
Farewell, Krakow. Fare thee well. Amol is given in a golden land. A kluger, benjochit, a schöner, brillant. Sie singt und es tick-tackt in seiger Sonne. In Zwiegern alle häutet sich eile Lulu. Sie singt und es tick-tackt dem Seger Sonnen. Wie alle häutet sich eile Lulu. Hör ich das Lied, das süße Gesang, dann werd auf ein Herz also unmächtig bang. Dann wälz ich wie die Mame mit Herzengefühl. Das Lieder mir singen, euch Spiel es mir Spiel. Dann wälz ich wie die Mame mit Herzengefühl. Das Lieder mir singen, euch Spiel es mir Spiel.
In Prag befindet sich außer mehreren alten Synagogen auch der mittelalterliche jüdische Friedhof, wo der berühmte Rabbi Löw beerdigt ist. Er soll einen künstlichen Menschen geschaffen haben, um die Juden zu beschützen, den Golem. Allerdings geriet der Golem außer Kontrolle und es nahm kein gutes Ende. Wer dem Gedränge in der Prager Altstadt entkommen will, fährt mit der U-Bahn oder Straßenbahn in den Stadtbezirk Vinohrady, Weinberg, und besucht den dortigen, weitläufigen jüdischen Friedhof, wo unter anderem Franz Kafka begraben wurde. Wer von den Männern keine Kopfbedeckung dabei hat, bekommt am Eingang sogar eine aus Papier gefaltete Kippa. Wesentlich ruhiger geht es im Baltikum zu. Im litauischen Vilnius kann man die Synagoge besuchen und unweit davon gibt es Ausstellungsräume mit Werken jüdischer Künstler. Eine Besonderheit finden wir in der nahegelegenen Stadt Trakai mit der gleichnamigen Wasserburg. Hier kann man eine kleine Straße entdecken, auf der die Gemeinschaft der Karaeer zu Hause war und ist. Sie sind aus dem Judentum hervorgegangen, sehen sich aber als eigenständig an. Zumindest schreiben sie aber ihre Sprache noch mit hebräischen Buchstaben. Im Jahre 1397 brachte Großfürst Vytautas die Karaeer als Palastwache von der Krim nach Trakai. Litauen beherrschte damals große Teile Osteuropas bis zum Schwarzen Meer. Auf die Krim sind die Karaeer wahrscheinlich aus dem Irak oder Konstantinopel gekommen. Ihre Synagoge nennen sie Kenesa und eine solche findet sich auch in Trakai, wo man eine Ausstellung besichtigen kann. Eine zweite größere Kenesa steht in Vilnius. In Trakai, dem karaeischen kulturellen Zentrum Osteuropas, sollen noch 60 Karaeer wohnen. 200 weitere wohnen in Litauen. Der amerikanische Musiker John Zorn, der durch meine Sendung hinreichend bekannt sein dürfte, war von der Geschichte der Karaeer, hebräisch Karaim, so beeindruckt, dass er ihnen eine Komposition widmete. Es ist eines seiner erfolgreichsten Stücke, hier in der Interpretation von Pharaos Tochter. Karaim. Auch in der lettischen Hauptstadt Riga lohnt sich ein Besuch der großen Synagoge sowie eines Kulturzentrums. Neben dem ehemaligen Ghetto mahnt das Ghetto-Museum an die Massenvernichtung europäischer Juden, die vor allem auch aus Deutschland in Güterwagen nach Riga verbracht wurden, um sie in den nahegelegenen Wäldern zu erschießen. Natürlich kann man auch in Westeuropa jüdisches Leben oder was davon nach der Shoah übrig geblieben ist, entdecken. In Amsterdam gründeten vor etwa 400 Jahren portugiesische Juden die erste Gemeinde. Sie waren, wie die spanischen Juden Ende des 15. Jahrhunderts, von der iberischen Halbinsel vertrieben worden. Diese sephardischen Juden unterscheiden sich in ihrem Brauchtum von den Aschkenasim, die in weiteren Einwanderungswellen aus Osteuropa nach Amsterdam kamen. Heute leben in Amsterdam etwa 15.000 Juden. Es gibt eine aschkenasische, eine progressive, eine portugiesische und eine liberale jüdische Gemeinde mit insgesamt 9 Synagogen. 6 jüdische Friedhöfe befinden sich in und um Amsterdam. Mittelpunkt des kulturellen Lebens ist das jüdische Museum neben der portugiesischen Synagoge. In Spanien erinnert vor allem das Museo de Sefardí an die jüdische Bevölkerung in Toledo. Bei dieser Gelegenheit gleich noch ein Buchtipp für die Urlaubsreise: Die Jüdin von Toledo von Leon Feuchtwanger. Und auch Der Medikus von Zaragoza von Noah Gordon behandelt die Zeit der Inquisition in Spanien. Wer nach Spanien reist, hat oft auch die prächtige Alhambra in Granada auf dem Plan. Der Palacio de los Olvidados, Palast der Vergessenen, ist ein Museum in Granada, das der spanischen Inquisition, der jüdischen Geschichte und dem kulturellen Erbe Granadas und Andalusiens gewidmet ist. Damit möchte ich meine virtuelle Reise durch das jüdische Europa beenden. Heute in der Zeit des Internets ist es kein Problem, wo man auch ist, auf etwas Jüdisches zu stoßen. Man gibt den Ort ein, an dem man sich befindet und ergänzt das Stichwort Juden und schon kann die Entdeckungsreise beginnen. Infolge der Inquisition sind viele spanische Juden auch nach Nordafrika ausgewandert, nach Marokko, Tunesien oder Algerien. Laura Elkeslassi pflegt ihre jüdisch-arabische Musik. Wir hören den Ausschnitt eines Straßenkonzerts, das in Brooklyn, New York aufgenommen wurde.
On m'appelle l'Oriental, au regard fatal. On m'appelle l'Oriental, la sentimentale. اللي شوفني قلبه يشعل اللي عرفني والله يحصل. Pourtant je ne fais pas de mal. On m'appelle l'Oriental. They call me Oriental. Femme fatale, sentimental. They call me Oriental. When in truth I'm transcendental. Now they call me Mizrahi. They wanna have a big party. They say I am from the East, even though I'm from the West. Literally, it's called the Maghreb, the West. Et l'on m'appelle Oriental. For a job to show they're not just Ashki snobs. I have an inner monologue the ghost, fun my gal Sephardi synagogue. On a vu en moi l'ennemi, tout droit venu de la Chianli. N'en déplaise à Maître Baudelaire, je suis loin d'être une sorcière. Quoique, they call me Oriental, treat me like an ornamental. They call me Oriental, when in truth I'm transcendental. And it feels really judgmental that they call me Oriental.
Nun hat uns unsere Reise sogar nach Amerika verschlagen, wo nicht nur an vergangenes jüdisches Leben gedacht wird, sondern wo es außerhalb Israels die größten jüdischen Gemeinden auf der Welt gibt. Auch unter säkularen Juden erlebt die jiddische Sprache dort eine Renaissance. Von einem der bekanntesten Lieder, Somewhere Over the Rainbow, gibt es zum Beispiel eine jiddische Version. Der Originaltext wurde von Jib Harburg, dem Sohn russisch-jüdischer Einwanderer, geschrieben. Sein richtiger Name war Isidore Hochberg und er wuchs in einem jiddischsprachigen orthodox-jüdischen Heim in New York auf. Die Musik wurde von Harold Arlen geschrieben, einem Juden, dessen Familie aus Litauen eingewandert war. Gemeinsam stellten sie das Lied zusammen, das 1940 einen Oscar gewann als Musik für den Film Der Zauberer von Oz. Wenn man dieses Lied auf das jüdische Volk und die Shoah anwendet, bekommt das Lied eine ganz neue Bedeutung. Irgendwo über dem Regenbogen, weit oben, gibt es ein Land, von dem ich in einem Schlaflied hörte. Dort ist der Himmel blau und die Träume, die du wagst zu träumen, werden wirklich wahr. Eines Tages wünsche ich mich auf einen Stern, weit hinter den Wolken, wo die Sorgen wie Zitronentropfen schmelzen. Hoch über den Schornsteinspitzen, dort wird man mich finden. Irgendwo über dem Regenbogen fliegen blaue Vögel. Wenn glückliche kleine Vögel jenseits des Regenbogens fliegen, warum kann ich das nicht? Jib wusste nicht, was die Zukunft für das jüdische Volk bereithielt, als er dieses Lied schrieb. Der Text Jiminy Tops, Schornsteinspitzen, bekommt eine erschütternde neue Bedeutung, jetzt, da wir die Schrecken der Shoah kennen und an die Schornsteine von Auschwitz denken. Israel ist ein Zeugnis für das jüdische Volk, dass die Träume, die man zu träumen wagt, wirklich wahr werden. Wir hören Wolf Krakowski mit Über dem Regenbogen.
Über dem Regenbogen heuchen weit. Glück da lang, da kann jeden scheuen. In a lange Zeit. Über dem Regenbogen als Geist fein und die süße Träume werden dort auf Schatten sich und alle Wolken werden verschwinden werden. In alle meine Zures werden fliehen von mir weiter weg und mehr nicht treten. Über den Regenbogen Farbus kenn ich
Zurück nach Thüringen und dem Jiddisch Summer in Weimar, wo 4 Wochen lang jiddische Sprache, jiddische Lieder, Geschichten, Tanzmusik und mehr zu erleben sind. Das Festival läuft schon seit 2 Wochen mit Workshops aller Art und natürlich Konzerten unter der Überschrift Yiddish Women – Another Story of Modernity, was natürlich nicht jiddisch ist. Es soll wohl auf die Internationalität des Festivals hinweisen. Extra für den Jiddisch Summer Weimar entstand das musikalische Einfrau-Theaterstück Tokbuch Rose Shoshana Khan, eine jiddische Geschichte aus Shanghai. Ein weiteres Projekt nennt sich Herkul, Liedkulturen jiddischer Frauen. neue Vertonungen jiddischer Frauenlyrik durch zeitgenössische Komponistinnen und Sängerinnen. Und schließlich wird in der Other Music Academy die Ausstellung Jiddischsprachige Frauen und die Geschichte des Buches präsentiert. Daneben gibt es in und um Weimar, Jena und Erfurt Konzerte, Vorträge, Jam-Sessions und das beliebte Programm A Stimm von Harz freitags als Einstimmung auf den Schabbat. Am vergangenen Sonntag hieß es im Zughafen Jiddisch Summer Goes Erfurt mit einem Konzert der Superlative. 30 junge Musikerinnen und Musiker aus Griechenland, der Türkei und Deutschland boten als Jam-Ensemble einen Einblick in jüdische Musik dieser Regionen unter Leitung von Sarah Meyerson und Ilya Schneeweis. Das Orchester bestand aus einer Streichergruppe, Akkordeon, einem extravaganten Trompeter und verschiedenen Flöten, einer Perkussionsgruppe und Gitarre und zwei E-Gitarren. Das alles wurde gekrönt von 9 Sängerinnen, die sowohl als Chor wie auch solistisch mit ihren gefühlvollen Interpretationen das Publikum in Atem hielten. Damit nicht genug, verließen sie mehrfach die Bühne, um davor zu tanzen, wozu sie auch das Publikum einluden. Ilya Schneeweis erzählte, dass sich das Ensemble erst seit 3 Wochen überhaupt kennt und in dieser Zeit intensiv an dem Programm gearbeitet hat, sowohl in der Türkei und Griechenland und auch dort Konzerte gegeben hat. Und jetzt sind wir alle Freunde. Hören wir jetzt einige kurze Ausschnitte aus dem berührenden und temperamentvollen Konzert des Jam-Ensembles.
Otra vez.
Wir bleiben in Erfurt. Was erwartet die Touristen, die nach Erfurt kommen, vielleicht sogar um extra die alte Synagoge und den jüdischen Schatz zu bewundern? Ab dem 3. August werden sie enttäuscht sein, denn dann stehen sie vor verschlossenen Türen. Warum, das muss man sich mal vorstellen. Die Toiletten sind kaputt und deshalb wird das meistbesuchte Museum Erfurts bis zum 28. Februar geschlossen bleiben. Wie es heißt, sind nach 17 Jahren Dauerbetrieb aufwendige Sanierungsarbeiten geplant. Das ist ja nun wirklich keine sehr lange Nutzungsphase gewesen. Vor einigen Wochen wurde schon einmal eine mögliche Schließung der alten Synagoge wegen Personalschwierigkeiten in Erwägung gezogen. Wegen des starken Besucherandrangs gibt es jetzt Pläne, ein gegenüberliegendes Gebäude in den Eingangsbereich einzubeziehen. Ob das schon zu den aufwendigen Sanierungsarbeiten gehört, ist unbestimmt. Vor der Schließung wird es noch einige Veranstaltungen des Jiddisch Sommer in der alten Synagoge geben. Damit die Besucher trotzdem einen Einblick in das jüdische UNESCO-Weltkulturerbe bekommen können, wurde jetzt ein 707 Meter langer Spaziergang um das Welterbe eingerichtet. An Schautafeln kann man sich über das mittelalterliche jüdische Quartier Erfurts informieren. Auf der Webseite Interjudeus Erfurt kann man an 19 Stationen mehr darüber erfahren. Unter anderem ist das mittelalterliche Ritualbad nun ganztägig kostenlos zu besuchen. Und es soll regelmäßige Führungen geben, die über die Touristinformation zu buchen sind. An den meisten Punkten gibt es nicht viel zu sehen, da sie seit dem Mittelalter verschwunden sind. Von dem steinernen Haus kann man ein Stück Fassade sehen, zugänglich ist es nicht. Ein Depot mit alten jüdischen Grabsteinen unter der Touristinformation ist leider auch nicht zugänglich. Dann müsste man vielleicht den ehemaligen mittelalterlichen Friedhof im Andreasviertel erwähnen, der nicht nur früher, sondern auch vor wenigen Jahren überbaut wurde, was nach jüdischem Verständnis nicht erlaubt ist. Eine weitere Presseinformation lässt aufhorchen. Im August wird mit Grabungen auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus begonnen. Man erhofft sich weitere Fundstücke aus dem Mittelalter. Auch eine ehemalige Synagoge wird dort mit großer Sicherheit verortet, deren Grundmauern sich allerdings unter drei alten Garagen befinden. Dort zu forschen wäre angeblich viel zu aufwendig. Wann das geplante UNESCO-Welterbezentrum entstehen soll, steht in den Sternen und ist ein weiteres unrühmliches Kapitel. Die kleine Synagoge wird nicht erwähnt, da sie ja nicht aus dem Mittelalter stammt. Ich kann sie trotzdem empfehlen, sie war immerhin von 1840 bis 1884 das religiöse Zentrum der Erfurter Juden. Man kann den Betsaal mit der Frauenempore und dem ehemaligen Toraschrein besichtigen. Im Keller befindet sich eine kleine, aber feine Ausstellung über die neuere Geschichte und eine ehemalige Mikwe. Außerdem ist zurzeit die Ausstellung Jiddisch von den Anfängen bis zum Buchdruck zu sehen. Im Rahmen des Jiddisch Sommer Weimar wird es in der kleinen Synagoge einige Konzerte und Vorträge geben. Alles einzusehen auf der Webseite des Jiddisch Sommer. Bevor ich zur Bücherecke komme, hören wir noch einmal einen kleinen Ausschnitt vom Yam Ensemble.
Yeah.
Ich komme zur Bücherecke. Avi Primor ist der Autor des Buches »Weit ist der Himmel über Palästina«. Er wurde 1935 geboren und war von 1993 bis 1999 israelischer Botschafter in Deutschland. Seine Mutter ging 1932 von Frankfurt nach Tel Aviv. Ihre gesamte Familie wurde während der Shoah ermordet. Primor setzt sich bis heute für eine Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern ein, wohl wissend, wie kompliziert die Situation ist. Um das zu verstehen, geht er in seinem Buch zurück in die Geschichte in das Jahr 1869, in dem sich eine jüdische, eine deutsche und eine arabische Familie anfreunden. Sie gründen ein gemeinsames Unternehmen für Kutschfahrten, um die Reise vor allem zwischen der damals bedeutendsten Hafenstadt Jaffa und Jerusalem zu verbessern. Nadja und Dimitri, die sich bald Netta und David nennen, waren aus Odessa in das unwirtliche Jerusalem aus dem Zarenreich geflohen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Während Netta das Kind aufzog, fand David eine Anstellung bei der Zeitung Ratschot HaYeshuv, Nachrichten für die jüdische Gemeinschaft. Anhand dieser Zeitung bildet der Autor einen zweiten Erzählstrang, um die politischen Ereignisse einzuordnen. Trotzdem liegt uns kein Sachbuch vor, wenn auch das poetische Niveau etwas dürftig ist. Davon abgesehen ist es interessant und spannend, die Sichtweise der Familien auf die Ereignisse zu erfahren. Während die Juden der ersten Einwanderungswelle, Aliyah genannt, vor den furchtbaren Verhältnissen im zaristischen Russland flohen, siedelten die Deutschen im Heiligen Land, um den Erlöser zu erwarten. Das waren die Templer, eine heute weitgehend unbekannte, aber nicht unbedeutende Siedlerbewegung im damaligen Palästina. Diese Tempelgemeinschaft hat nichts mit den Tempelrittern des Mittelalters zu tun, sondern ist eine christliche Strömung, die ihren Ursprung um 1850 in Württemberg hatte. Die dritte Familie waren Muslime, die mit den Gepflogenheiten des Landes vertraut, aber nicht sonderlich religiös waren. Sie waren unabkömmlich, um das Kutschunternehmen aufzubauen. Zumindest in diesem Roman ist es möglich, dass sich trotz einiger Widerstände die drei unterschiedlichen Familien gut vertragen und im wahrsten Sinne befruchten, denn es entstehen auch eheliche Verbindungen zwischen ihren Nachkommen. Man schrieb das Jahr 1909. Zehntausende Juden aus Russland und Polen wanderten ein. Auch die Templergemeinden wuchsen und der technische Fortschritt boomte. Die arabische Hafenstadt Jaffa platzte aus allen Nähten und man beschloss nördlich daneben ein unwirtliches Gebiet zu erwerben, was landesüblich nur mit allerlei Bestechungen auch der osmanischen, also türkischen Behörden verbunden war. Als aber die Arbeiter anrückten, um mit dem Aufbau der Stadt, die wir heute als Tel Aviv kennen, zu beginnen, hatte sich dort wie aus dem Nichts ein ganzer Beduinenstamm mit Männern, Frauen und Kindern niedergelassen. Mit gezückten Säbeln, Lärm und Geschrei der Frauen vertrieben sie die Arbeiter. Die Juden wollten ihr Ziel nicht mit Gewalt erreichen. Mit Beharrlichkeit, langwierigen Verhandlungen und weiteren Bestechungsgeldern konnten sie auf dem rechtmäßig erworbenen Land mit dem Aufbau der Stadt beginnen. Und sie wuchs im rasanten Tempo. Nachdem der Erste Weltkrieg auch nicht spurlos an der Region vorübergegangen war, die Türken mussten weichen und Palästina wurde britisches Mandatsgebiet, weicht die Handlung in das Berlin Anfang der 30er Jahre ab, wo sich nach einer vermeintlich weltoffenen Atmosphäre die bedrohliche Kulisse der Nazis aufbaute. Zurück in Palästina versuchten die Araber in mehreren Aufständen, die Juden zu bezwingen. Groß war ihre Angst, dass die jüdischen Einwanderer, die zu Zehntausenden vor den Nazis flohen, die Oberhand gewinnen würden. Die Utopie eines Martin Buber, eines geeinten Landes, wurde ebenso zerstört wie eine Zwei-Staaten-Lösung, wie sie 1948 im Raum stand. Die Araber lehnten ab und so votierte die UNO für die Neugründung des jüdischen Staates Israel. Mit der Hoffnung auf ein friedliches Miteinander und den Worten Inshallah, so Gott will, endet der Roman »Weit war der Himmel über Palästina«. Das Buch von Avi Primor erschien im Jahre 2020 und bildet anhand der fiktiven Geschichte der drei unterschiedlichen befreundeten Familien eine Utopie ab, die durch die historischen Ereignisse immer wieder in Frage gestellt wurde. Hoffnung, aber auch Ratlosigkeit vereinen sich in diesem lesenswerten Roman. Das Geschehen nach seinem Erscheinen kann das nur bestätigen. Das Buch »Weit ist der Himmel über Palästina« von Avi Primo ist im Lübbe Verlag erschienen und umfasst 336 Seiten. Und damit sind wir wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Das war die Juli-Ausgabe von Radio Shalom. Ich bin Lutz Balzer und verabschiede mich mit David Krakauer und dem Gypsy Bulgar.